Wir lesen heute die Verse 7 bis 10 aus Jakobus 4. Der Jakobusbrief ist ja ein Brief, der die Praxis des Glaubens anmahnt, dass wir nicht nur an Jesus glauben, sondern auch mit ihm leben. Und wie wir es gerade gesungen haben, wenn Gott auf unserer Seite ist, wer kann uns dann schaden? Aber Gott muss auf unserer Seite sein dürfen. Und so lauten diese Verse: So seid nun Gott untertan. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Jammert und klagt und weint. Euer Lachen verkehre sich in Weinen und eure Freude in Traurigkeit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Diese Worte folgen ja auf die Feststellung, dass Christen miteinander streiten. In den Versen zuvor wurde gefragt, wie kommt denn das, dass so viel Unruhe unter den Gläubigen da ist? Woher kommt der Kampf unter euch und der Streit? Und die Antwort lautete: Es kommt aus eurem alten Wesen. Es kommt aus den Lüsten, die in dem verderbten Leib zu Hause sind. Aus dem Leib des Todes, der nie ins Leben kommen kann, der sterben wird und sterben muss, der Himmel, den Himmel nicht ererben kann, aus dem kommt das alles heraus. Nicht aus dem neuen Menschen, der gezeugt ist durch den Heiligen Geist. Da kommen diese Dinge nicht her. Und nun der Anschluss: Darum ist es so notwendig, dass ihr euch, und hier werden die Christen angesprochen, nicht die Weltmenschen, dass ihr euch unter die gewaltige Hand Gottes demütigt, dass ihr klein bleibt vor eurem Erlöser und nicht selbstständig werdet und wieder groß. Das will Jakobus hier sagen. Es steht nicht im Gegensatz zu dem, was der Apostel Paulus im Römerbrief von der Gnade, von dem Glauben spricht. Aber der Glaube muss auch Werke haben. Und die Werke beginnen im eigenen Leben. Sie beginnen da, dass wir uns demütigen unter Gott. Das ist das größte Werk im eigenen Leben. Da, wo das Alte nicht mehr zum Zuge kommen darf und Triumphe feiern darf. Und darüber hinaus gibt es dann auch Glaubenswerke am Nächsten. Das ist eine Sichtweise, die Kinder Gottes immer wieder berücksichtigen sollen. Sie sind zuerst gefragt, wie sie selber vor Gott stehen, nicht wie andere vor Gott stehen. Und erst wenn sie ihr eigenes Leben vor Gott haben ordnen dürfen, bekommen sie Vollmacht, auch dem Nächsten hilfreich zu sein. Wir Menschen machen das leider oft umgekehrt. Wir wollen erst die anderen erziehen, bevor wir selbst erzogen werden. Die anderen sollen uns erstmal passend gemacht werden, bevor wir passend gemacht werden für den Nächsten. Seid Gott untertan, sollte mal der erste Punkt sein. Widersteht dem Teufel. Es ist ja kein Geheimnis, obwohl auch Gläubige und wir selber sicher oft versucht sind, die Realität der Hölle wegzuleugnen. Wir leben oftmals so im Alltag, als ob es die Hölle gar nicht gäbe. Als ob es den Satan überhaupt nicht gäbe. Wir rechnen gar nicht mit seiner Kraft der Herausforderung in unserem Leben und beobachten auch uns gar nicht, ob er uns provoziert hat und herausgefordert hat. Weil wir so wenig mit dieser Realität rechnen. Aber Paulus schreibt im Epheserbrief ganz deutlich, und das ist ja auch den Gläubigen gerade zur Offenbarung gegeben, damit sie also nicht dem Irrtum verfallen. Hier in einer Oase, wo nichts Böses regiert, stehen zu können. Im Epheser 6, Vers 12 spricht der Apostel, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Das sind Realitäten. Die sind vorhanden, auch wenn wir sie nicht sehen. Und Petrus schreibt auch dazu im ersten Brief, Kapitel 5, Vers 8, der Teufel ist da. Er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das ist nicht nur einfach nur so ein Bild, was man vielleicht ein wenig betrachten darf, sondern das sind Realitäten, die sich auswirken in dieser Welt. Das Böse, das Übel ist eine Inszenierung der Hölle. Das ist nicht nur ein, wie es viele sagen, ein schlechter Mensch. Der Mensch, sagt die Bibel, ist von Gott aufrichtig gemacht worden. Aber das Böse ist in ihn gesetzt worden durch den Widersacher. Von Grund auf war es der Mensch nicht. Und darum lesen wir auch in der Offenbarung im 12. Kapitel, dass ja dieser Widersacher, der Satan, da immer dabei ist, um alle Christen madig zu machen. Ich sage das mal so zu unserem Verständnis. In der Bibel steht, sie zu verklagen vor Gott. Madig zu machen, indem er dann einfach sagt, schau nicht auf diesen Wolfgang, schau nicht auf den und den. Das sind schlechte Leute, die haben so viel verkehrt gemacht. Da ist ja gar nichts Gesundes an dem. Er macht ständig die Christen madig, auch vor den anderen Leuten, auch vor den Weltmenschen. Hör bloß nicht auf einen Christen. Guck dir mal an, wie der lebt. Willst du da die Worte hören von ihm? Versteht ihr, das ist das Werk des Teufels. Das Evangelium soll null und nichtig gemacht werden. Wenn der Teufel schon nicht verhindern konnte, dass Jesus für unsere Sünden starb und dass wir das neue Leben bekommen haben, dann will er verhindern, dass das Zeugnis des neuen Lebens zum Nächsten dringt. Das darf nicht sein. Und da ist er Tag und Nacht unterwegs. Seid Gott untertan, um also der Weltlichkeit, die auch vorher angesprochen worden ist in diesen Versen, der Weltlichkeit des sündigen Lebens und Wesens, in allen Auswirkungen nicht dienen zu müssen. Wir haben von Zank, Streit, Hass, Neid, Geiz, Ehrsucht und so weiter gelesen, was ja zu einem Kind Gottes nicht gehören soll und nicht gut ansteht. Müssen wir in der ständigen Entscheidung leben, Gott untertan zu sein. Und das ist nicht nur eine einmalige Entscheidung, die angemahnt wird, sondern die von Stunde zu Stunde den ganzen Tag geht. Allein die Begegnung mit einem anderen Menschen bedarf, dass ich untertan bleibe unter der Hand Gottes. Denn dann werden meine Worte und mein Wesen davon bestimmt. Bin ich nicht untertan, dann falle ich zurück ins alte Wesen. Dann kommen andere Worte, ein anderes Wesen zum Vorschein, was zu einem Kind Gottes nicht passt. Und das können wir ja in unsere eigenen Familien mal hineinhören, welche Worte, welche Wesenszüge wir einander entgegenbringen. Da merken wir eindeutig, das sind Situationen, wo sie nicht gut waren, wo wir nicht dem Herrn untertan geblieben sind. Stunde um Stunde, so heißt es auch in einem Chorlied, nicht? Hab in ihm ich Ruh, Stunde um Stunde untertan sein. Das ist also notwendig. Jakobus sagt, macht das so, sonst trägt euer Glaube nicht. In Johannes 5, Vers 6 stellte Jesus einem kranken Mann am Teich Bethesda eine außerordentliche Frage, die überhaupt nicht verständlich war. Dieser Mann war 38 Jahre lang krank, er hoffte auf Genesung, saß da am Teich Bethesda, kam immer zu spät, wenn das Wasser sich bewegte, und er blieb krank. Jetzt sieht Jesus ihn und fragt ihn eine Frage. Willst du gesund werden? Also wenn ich ins Krankenhaus gehe und sehe dort vielleicht Krebspatienten dort liegen und ich würde ihnen solche Frage stellen, die würden mich fassungslos ansehen. Die würden sagen, ist denn ganz richtig? Natürlich würden wir doch gesund werden wollen. Was ist das für eine Frage? Nur wir merken, wir können nicht gesund werden. Aber diese Frage beinhaltete ja etwas ganz anderes. Sie sollte zugleich sagen und fragen, willst du Gott untertan sein? Das ist doch die Frage. Willst du Gott untertan sein? Nicht nur leiblich gesund sein. Wir lesen nämlich dann weiter in diesem Abschnitt hier in Johannes 5, dass Jesus ihm, als er ihn im Tempel wieder traf, daran erinnerte, dass er die Hilfe Gottes in Anspruch genommen hat und jetzt soll er fortwährend Ja zu ihm sagen. Welche Worte sagte Jesus zu ihm? Jetzt sündige hinfort nicht mehr. Ja, hätte er sagen können, wie geht denn das? Indem du dich immer wieder demütigst unter die gewaltige Hand Gottes. Sonst geht das nicht. Also die Frage, willst du gesund werden, schloss diese Willensentscheidung mit ein, sich unter die Hand Gottes zu beugen. Sündige hinfort nicht mehr. Die Gemeinschaft mit Gott in Christus sollst du nicht mehr verlassen. Sie muss täglich neu festgemacht werden, bestätigt werden. Oder auch in Johannes 12, Vers 26, spricht Jesus ja zu den Jüngern und zu den Leuten, die ihm zuhören, wer mir dienen will. Das heißt, wer für mich leben will. Wer das will, der folge mir nach. Also dienen heißt doch, wer sich unter meine Führung begeben will, unter meine Hand, der folge mir nach und der sei dann da, wo ich bin. Hier steht aber auch das Wort ganz bewusst, wer mir dienen will. Nicht wer mit mir herrschen will, wer vorangehen möchte und mir gute Ratschläge geben möchte, sondern wer mir dienen will. Das ist also eine untergeordnete Position. Die muss ich jeden Tag aufs Neue festigen und sagen, ja, auch heute will ich dir dienen und ich will da sein, wo du bist. Ich will Diener sein. Oder es hätte auch anders heißen können, wer mir untertan sein will. Der komme mit und sei da, wo ich bin. Nur in dieser ganzen Willensabhängigkeit vom Herrn können wir als Kinder Gottes den weltlichen Ansinnen und Lüsten der ungöttlichen Gesinnung entfliehen. Anders ist ein Entfliehen davon nicht möglich, weil in uns selbst die Kraft nicht ist, das Gute zu tun. Paulus hat es auch bekannt, er war ehrlich. Er hat gesagt, das Gute, was ich will, tue ich nicht. Ich schaffe es nicht selber. Erst der Geist Gottes in mir vollbringt das. Und darum muss ich jeden Tag in dieser Verbindlichkeit bleiben, damit mein Glaube sich nicht nur in Worten ergeht, sondern im Leben zu sehen ist. So, also wie Paulus ja auch in der Damaskusstunde ganz entschieden sagte und deutlich machte, dass sein Leben nur gesegnet sein kann, wenn es geprägt wird von dem Herrn. Er wurde geblendet, er verfolgte ja die Gläubigen, wurde geblendet durch den Herrn und die Frage wurde ihm gestellt, Saul, was verfolgst du mich? Wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und dann kam ja die Frage, was willst du, dass ich tun soll? dieser Paulus, man stelle sich das vor, und das müssen wir uns auch vergegenwärtigen, hat ja im Philipperbrief geschrieben, dass er nach dem Gesetz beurteilt wurde als unsträflich. Ein wunderbares Zeugnis. Das kann ich von mir nicht sagen. Er konnte das sagen und er hat nicht gelogen. Er war kein Hochstapler. Er konnte sagen, im Verhältnis zu dem, was in Israel galt, wie man sich dem Gesetz gegenüber bewegt und wie man das Gewissen vor Gott hat, habe ich alles recht gemacht. Hat er der reiche Jüngling auch gesagt. Habe ich alles gehalten, von Jugend auf. Unsträflich. Aber plötzlich merkte dieser Saulus, dass all das nicht fruchtbringend ist, wenn sein Leben nicht von Jesus geprägt ist. Er musste sich demütigen unter die gewaltige Hand Gottes und sagen, Herr, was soll ich tun? Was ist denn wirklich richtig? In den Augen der Menschen habe ich alles richtig gemacht, aber offenbar bin ich vor dir überhaupt nicht richtig. Und dann kam die Anweisung, ja, steh auf, gehe in die Stadt, lass dich führen, man wird dir sagen, was du tun sollst. Und genau das tat er dann auch. Er weigerte sich nicht mehr, gegen diesen Aufruf aufzustehen, sondern er beugte sich unter die gewaltige Hand Gottes. Er warf all sein gutes Wesen über Bord und nahm diese Schritte, die ihm gesagt worden sind, unter die Füße. Was soll ich tun? Und das sagte er nicht nur so mit links. Ich sage das mal auch so, das kennen wir, ja, macht man so leger mit links. Oh Herr, was soll ich tun? Ja? Nein, es steht in der Bibel mit Zittern und mit Zagen. Eine Ehrfurcht hat ihn befallen. Oh, alles, was ich getan habe, ist falsch. Wer sagt mir das Richtige? Mit Zittern und Zagen. Was soll ich tun? Verstehen wir das? Jakobus fordert das geradezu ein, weil er auch das ligere Christentum gesehen hat. Dieses lockere. Wir machen das schon alles. Da ist keine Ehrfurcht mehr. Kein Zittern und Zagen. Und er fordert in seinem Brief und sagt, der Glaube allein, der in Worten besteht, im Zeugnis, ist tot, wenn nicht das Leben davon geprägt wird. Ist es tot? Paulus erkannte, dass er allein Gott untertan sein musste und nicht selbst befinden durfte, was Recht und Unrecht ist. Darum dieser zweite Punkt, widersteht dem Teufel. Der Teufel ist ja ganz raffiniert. Der Teufel kommt nicht immer mit dem Pferdefuß und mit bösen Dingen. Bei Paulus kam er mit göttlichen Worten. Das sind alles Gottesleugner. Du bist richtig, steh mal für Gott ein und bring diese Christen ins Gefängnis und in den Tod. Da stand der Teufel dahinter. Eine teuflische Mission. Widersteht dem Teufel. Aber wie kann man widerstehen, wenn man nicht gebeugt bleibt unter der Hand Gottes? Der Entschluss, also Gott untertan zu sein, wird aufs Schärfste von der Hölle torpediert und bekämpft, weil der Satan selbst Gott nicht untertan sein will. Er weigert sich bis zum Schluss, untertan zu sein. Ja, er will sogar größer sein als der Schöpfer. Das lesen wir auch im Propheten Jesaja, in diesem Bild von dem Herrscher von Tyrus. Da lesen wir eine Aussage über ihn, über den Widersacher. Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie wurdest du zu Boden geschlagen, der du alle Völker niederschlugst? Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf dem Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und ich will gleich sein dem Allerhöchsten. Ich will Gott sein. Das ist das Wesen des Satans. Und er will sich nicht beugen. Und er möchte natürlich auch verhindern, dass sich Menschen vor Gott beugen. Denn wenn sie das tun, dann werden sie gesegnet. Und dann kann er sie nicht mehr aufhalten, dieses Evangelium und die frohe Botschaft zu sagen. Widersteht dem Teufel. So wie das Untertansein Jesu unter die Hand des himmlischen Vaters war, so lesen wir es hier in Matthäus 4, 3 bis 7 in der Versuchung, wo er 40 Tage, 40 Nächte in die Wüste geführt worden ist und wurde vom Teufel versucht. Da blieb er immer untertan. Wir lesen es besonders dann in dieser letzten Generalversuchung nach den 40 Tagen, wo der Teufel ihm religiöse Angebote macht. Religiöse Angebote. Ja, bist du Gottes Sohn? Kein Thema, du machst aus den Steinen Brot. Kein Thema. Religiöses Angebot. Ist doch klar, ich ehre dich als Sohn Gottes. Und das machst du einfach mit links. Jesus ging nicht darauf ein. Er blieb untertan unter dem himmlischen Vater. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Und dann kam er noch mit zwei anderen Dingen religiöser Art. Es steht doch geschrieben in der Bibel. Du kannst dich ruhig vom Tempel, von der Zinnestempel runterlassen. Du wirst dein Fuß nicht an einem Stein stoßen. Religiös. Hinweis auf die Bibel. Der Teufel arbeitet damit. Und Jesus sagt nein. Es steht abermals geschrieben, du sollst Gott nicht versuchen. Und das mache ich nicht. Nicht? Bis nachher eher der Satan die Anbetung forderte und sagt, ja, ich will dich auch beschenken. Alle irdischen Schätze, die du siehst, sie sind mir gegeben, untertan, und ich gebe sie, wem ich will. Brauchst nur niederfallen, mich anbeten. Ich will sein wie Gott. Dann kriegst du das, Wohlstandsevangelium. Kannst du bitten, was du willst. Ja, kannst ein Auto haben, Fahrrad, ein Haus, musst nur noch die Farbe angeben oder wie groß und klein. Gebe ich dir alles. Haben wir in unserer heutigen Welt, Wohlstandsevangelium. Wenn du niederfällst und mich anbetest. Ja, verstehen wir, widersteht dem Teufel. Alle, die ihn entschieden sind, werden stark angefochten. Wenn wir in Hebräer 4, Vers 15 lesen, dass der Herr versucht ward gleich wie wir, dann heißt es, dass er auch hierin und uns gleich wurde, um Stellvertretung zu übernehmen. Er demütigte sich immer unter die Hand des himmlischen Vaters. Das bedeutet allerdings nicht, dass wir dadurch einen Freibrief haben, in den Anfechtungen nicht mehr zu widerstehen, weil Jesus für uns widerstanden hat. Auch nicht, dass wir uns der Sünde ergehen, weil sie ja schließlich schon am Kreuz getilgt worden ist, sondern dass wir uns in den gleichen Kampf ziehen lassen und Nein sagen zur Sünde, damit wir auch die Vollmacht geschenkt bekommen, das freimachende Evangelium zu bezeugen. Im Namen Jesu dürfen wir den Widersacher, der Tag und Nacht, und das will ich einfach nochmal betonen, da manche gehen ja so leger um, die denken, wirklich, da passiert gar nichts, da passiert ständig was. 24 Stunden arbeitet dieser Widersacher fieberhaft. Aber im Namen Jesu dürfen wir ihm widerstehen im eigenen Leben. Wir dürfen Nein sagen im Namen Jesu. Wir brauchen ihm und seinen Angeboten, die auch religiös verbrämt sind, nicht untertan sein. Das bedeutet also entschiedener Glaubenskampf. An Timotheus schrieb er ja auch, dass Timotheus, also Paulus an Timotheus, dass er den echten Kampf kämpfen soll. Also Christentum ist ja nicht so ein Spaziergang, so einfach so ein schöner, umhülltes Dasein ist Kampf. Ich persönlich habe oft dann zu meiner Frau gesagt, wir unterhalten uns sehr ständig über das Wort Gottes. Seitdem wir Jesus gehören, sind wir herausgeforderter als je zuvor. Und müssen jeden Tag in der Entscheidung neu leben. Wir merken das, dass uns das gestohlen werden soll, was wir in Jesus gewonnen haben. Und darum ist es so wichtig, hier dem Teufel ständig zu widerstehen. Er kommt ja in verschiedenen Facetten auf uns zu. Im Namen Jesu dürfen wir ihm widerstehen. Er kommt manchmal durch Menschen auf uns zu, durch die Worte, durch Situationen, die wir erleben, in Situationen, die wir hineingeführt werden, wie wir darauf reagieren. Er kommt in vielen Arten auf uns zu. Nachdem der Herr also dem Teufel auch widerstand, gebot er ihm, zu weichen. Und er musste weichen. Er hat ihn versucht, aber dann weiche von mir. Er musste weichen. Und die Engel dienten ihm, dem Herrn. Das meint also Jakobus in Vers 7, widersteht dem Teufel, dann flieht er von euch. Diesen Sieg sollen wir als Christen in Anspruch nehmen. Wir müssen aber Widerstand leisten, sonst flieht er nicht. Wir müssen Nein sagen zur Sünde, sonst geschieht sie doch. Und wir werden übermannt. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Der Satan ist auf Golgatha durch Jesus Christus besiegt worden. Seine Versuchungen zum Bösen bei den untertänigen Kindern Gottes können letztlich keinen Schaden mehr verursachen, solange wir gedemütigt bleiben unter der Hand Gottes. Da kann er nicht dran. Darum dieser dritte Punkt, naht euch zu Gott. Das sind ja alles Aufforderungen, die nicht so per Zufall geschehen, sondern Aktion. Aktion. Widerstehe dem Teufel. Dann flieht er von euch. Nahe dich zu Gott ist eine Aktion. Ich weiß das aus dem eigenen Erfahren, dass man sich manchmal ins Gebet zwingen muss. Das ist nicht immer so einfach. Ach, da kommen tausend Sachen, die mich abhalten wollen davon, was man alles tun sollte. Man hat auch gar keine Lust. Aber dann nahet euch zu Gott. Geh ins Gebet. Und wenn ich dann ins Gebet gegangen bin und aus dem Gebet komme, dann sind die Wolken alle weg. Es ist plötzlich hell im Herzen. Manchmal fange ich dann einfach an zu singen, was ich vorher nicht konnte, weil die Wolken da waren. Nahet euch zu Gott. Als ihm der Widersacher vom Herrn fliehen musste, weil der Herr ihm gebot zu fliehen, traten die Engel zu ihm und dienten ihm. Für Kinder Gottes besteht also das Vorrecht. Und von diesem Vorrecht sollen wir Gebrauch machen, dass wir Widerstand leisten können dem Bösen und dass wir tiefer in die Gemeinschaft mit Gott kommen. Nahet euch zu Gott. Also hier wird erst gesagt, widersteht dem Teufel, da flieht er. Und dann die Konsequenz. Und naht euch gleich zu Gott, so naht er sich zu euch. Mit anderen Worten, ihr kommt tiefer in die Gemeinschaft hinein. Jeder Glaubenskampf macht uns nicht schwächer, sondern stärker. Sondern stärker. Ich habe das auch für mich erlebt, dass in den Jahren nicht etwa die Anfechtung abgenommen haben, sondern sie nahmen auch nicht unbedingt zu, sie waren aber anders, immer wieder neu, immer wieder raffinierter. Und dann heißt es immer wieder die Nähe Jesu suchen. Darum im unrevidierten Luthertext heißt es ja so klar ausgedrückt in Jesaja 28, 19, allein die Anfechtung lehrt aufs Wort merken. Also die Anfechtung soll ja dazu dienen, dass wir tiefer in die Gemeinschaft mit Jesus kommen. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Und oftmals sind es die schweren Stunden, die uns dazu erst bewegen, dass wir uns Gott nahen. Denn dann, wenn wir das tun, werden wir auch, wie es der Hebräerbrief sagt, aber auch schon im Propheten Sacharja steht, begleitet von den Engelmächten. Die Gemeinschaft Gottes durch die Engel ist dann tiefer gegründet bei uns. Da wird zum Beispiel im Propheten Sacharja bei dem hohen Priester Josua Folgendes verheißen, in Kapitel 3, Vers 7, wirst du in meinen Wegen wandeln und meinen Dienst recht versehen, so sollst du mein Haus regieren und meine Vorhöfe bewahren, und ich will dir Zugang zu mir geben mit diesen, die hier stehen. Mit anderen Worten, hier ist ein Blick ja in den Himmel gegeben, Engel reden mit ihm, mit diesen Engeln, die hier stehen, die werden dich begleiten. Die werden auch dir die Kraft geben und den Freiraum, dass du das tun kannst, was Gott von dir will. Und so geschah das bei dem Herrn Jesus. Die Engel dienten ihn, und der Hebräerbrief steht auch, die Engel sind dienstbare Geister ausgesandt, um derer willen, die die Seligkeit ererben sollen. Sie sollen uns also umgeben und bewahren. Hier wird also auch die Aufforderung Jesu deutlich, von diesem Vorrecht des Gebets Gebrauch zu machen. Nahe dich zu Gott, so naht sich Gott zu dir. Zu Gott nahen heißt, ich will seinen Sieg über die Sünde einnehmen. Und das heißt über mich, über meinen alten Menschen. Ich will seinen Sieg über meinen alten Menschen einnehmen. Ich kann meinen alten Menschen nicht besiegen, aber Jesus hat ihn besiegt und seinen Sieg will ich haben. Das heißt, ich nahe mich zu ihm, weil ich seinen Sieg und seine Ehre einnehmen möchte. Darum steht auch im Psalm 50 schon vorgeschattet, opfere Gott Dank und bezahle dem Höchsten deine Gelübde. Das heißt, du willst ihm ja folgen. Dann rufe mich an in der Not und ich will dich erretten und du sollst mich preisen. So ganz einfach, das ist so ein Satz, mach das einfach. Ja, rufe mich an, ich will dich erretten, du sollst mich preisen. So. Das ist so schnell ausgesprochen. Aber das heißt, nahet euch zu Gott. So naht sich Gott zu euch. Diese Aufforderung betrifft also nicht nur Situationen, die in unseren Augen so sehr übergroß sind, unüberwindbar erscheinen, wie Krankheit, Kriegswirren oder eben auch Tod, sondern diese Aufforderung betrifft jede Art der Versuchung zur Weltlichkeit und zur Sünde. In Matthäus 7, Vers 7 sagt ja der Herr, bittet, dann wird euch gegeben. Alles, was ihr bittet im Gebet, so ihr glaubt, werdet ihr es empfangen. Das betrifft aber eben den Sieg Jesu. Das betrifft nicht meine Wünsche, sondern das betrifft die Wünsche Gottes für mein Leben. Alle Wünsche Gottes, die ich bitte für mein Leben, werde ich dann bekommen, wenn ich mich zu Gott nahe. Er will sich ja verherrlichen in den Seinen. Wer sich also dem Herrn naht, und das ist ein wunderbares Wort, steht, dem naht sich auch Gott. Er hätte es gar nicht nötig, er tut es aber. In Johannes 6, 37 verheißt er auch, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, ich komme auch zu ihm. Durch den Propheten Asaria wird auch dieses Glaubensprinzip gesagt, dem König Judas Asa, der leider dann am Ende seines Lebens doch versagte und sich gegen Gottes Wort aufregte, aber zunächst doch nochmal hinhörte. In 2. Chronik 15, Vers 2, da steht, er soll ja getrost sein im Blick auf die Feinde. Der Herr ist mit euch. Und jetzt kommt die Begründung, weil ihr mit ihm seid. Sonst wäre er nicht mit euch. Naht euch zu Gott, dann naht sich Gott zu euch. Der Herr ist mit euch, weil ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Werdet ihr ihn aber verlassen, so wird er euch auch verlassen. Also dieses Glaubensprinzip ging schon durch die ganze Heilige Schrift. Und dann kam noch ein schwieriges Wort, was Jakobus hier auch den Gläubigen, ich möchte mal fast sagen, an den Kopf warf. Das sind ja starke Worte, die wir für uns eigentlich gar nicht so gerne in Anspruch nehmen möchten. Wenn er dann sagt, jammert und klagt und davor reinigt die Hände ihr Sünder. Er spricht hier die Christen an, er spricht nicht die Weltmenschen an. Reinigt die Hände ihr Sünder und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen, die mal so sind. Jammert, klagt, weint. Euer Lachen soll sich in Weinen verkehren, eure Freude in Traurigkeit, bis zu dem Punkt, dass ihr euch wieder demütigen lernt unter die Hand Gottes. Ihr habt gar keinen Grund zur Freude, wollte er sagen, wenn ihr das nicht immer tut. Dann seid ihr doch elende Leute. Nicht, das ist ein starkes Wort, aber das müssen wir uns auch gefallen lassen. Um in dieser Glaubenspraxis mit dem Herrn leben und bleiben zu können, geht es also nicht nur um das Ablegen der offensichtlich großen und groben Sünden, da wo wir gegen die 10 Gebote verstoßen haben. Denn Gott will aus uns nicht nur bessere Menschen machen, dass wir sagen, wir verändern uns, das tut man nicht, das macht man nicht. Nein, es geht vielmehr darum, alles, was ich tue, für Jesus zu tun. Alles. Ich gehöre ihm ganz. Wir gehören ihm ganz. Er hat ganz für mich bezahlt und somit bin ich ganz sein Eigentum und er will ganz seinen Willen in uns setzen. Er will uns ganz aus der Wankelmütigkeit herausnehmen, dass wir nicht mal dem alten Menschen, mal dem neuen leben, sondern einseitig für ihn da sind. Die christliche Oberflächlichkeit soll nicht genossen, sondern beweint werden. Denn das Leben mit Christus ist in dieser Welt äußerlich ernst, weil es ständig bekämpft wird. Ständig bekämpft. Da sage ich kein Geheimnis, das wissen wir, welche Kräfte daran arbeiten, das Zeugnis der Christen zunichte zu machen. Aber innerlich sollen wir voll Freude sein und Dankbarkeit und bleiben, weil Christus bei uns bleibt und alles Widerwärtige überwinden hilft. Aber nicht nur das, sondern auch die Frucht des Zeugnisses soll geschenkt werden. Einst, und das dürfen wir also auch schon wissen und das soll uns auch bewegen, einst werden wir als seine Gemeinde bei ihm, beim Herrn in der Ewigkeit sein. Und da wird nicht nur die Freude innerlich, nicht nur der Friede innerlich, nicht nur die innere Freiheit da sein, sondern auch äußerlich. Denn da hat der Kampf aufgehört. Da gibt es diese Wechselseitigkeit nicht mehr, sondern wie es auch in Offenbarung 12,12 steht, freut euch jetzt unbändig, die ihr im Himmel seid. Und Petrus schreibt auch, ihr werdet euch freuen mit einer unaussprechlichen Freude. Da ist äußerlich nichts mehr da, was euch anfechten kann. Aber hier in der Welt ist es noch. Hier gilt es, der Weltlichkeit abzusagen, sich vor dem Herrn zu demütigen, damit er uns als seine Kinder erhöhen kann und zeigen kann, dass er mit uns ist und uns zum Wohle des Mitmenschen setzen kann. Paulus hat das in seinem Gebet so zusammengefasst, im Epheserbrief, Kapitel 3, ab Vers 14. Genau diesen Punkt behandelt er in seinem Gebet und sagt zu den Brüdern und Schwestern, darum beuge ich meine Knie vor dem Herrn, ich bete. Vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Paulus ging auf die Knie und betete für die Brüder und Schwestern, dass ihr stark werdet durch seinen Geist am inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Also was für ein Gebet. Paulus hat genau gewusst, worauf es ankommt. Er wusste so, wie Jakobus sagt, ihr müsst euch demütigen unter die gewaltige Hand Gottes. Ihr müsst Gott suchen, dann kommt er zu euch. Darum bete ich, dass innerlich ihr stets in der Verbindung mit Gott bleibt. Denn sonst könnt ihr den Kampf in dieser Welt nicht siegreich bestehen. Ihr werdet unterliegen und in den Kompromissen anheimfallen. Die Wirklichkeit also unseres Glaubens wird geprüft und ersehen an dem, was Gott aus seinem Heiligtum durch den Heiligen Geist in uns und durch uns wirken kann. Daran wird Glaube geprüft. Und das ist vor Gott offenbar. Und da ermahnt uns Jakobus, der zunächst ein Widerstandskämpfer war, als Bruder des Herrn, hat gesagt, der spinnt. Ja, sie haben ja Jesus als verrückt bezeichnet. Der ist nicht mehr ganz in Ordnung. Wurde er später ein Nachfolger, ein Jünger und wusste, es kommt darauf an, nicht was ich denke, sondern was Gott denkt. Und er konnte der Gemeinde mit diesem Brief bis zum heutigen Tag dienen.